Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Willkommen in Hamburg. Wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu können.
Meine Damen und Herren, verehrte Gäste, wir begrüßen den unter der Flagge Liberias fahrenden deutschen Containerfrachter Longavi.
Wenn ein Schiff einläuft auf der Elbe, dann erzählen sie immer eine kleine Geschichte dazu, an der Schiffsbegrüßungsanlage in Wedel. Mit allen möglichen Details, wie groß, woher, wie lange unterwegs, mit welcher Ladung. Aber erst ganz langsam fangen sie an, auch die Geschichte ihres Hafens vollständig anzuschauen und vom Kolonialismus zu sprechen.
Welcome to Hamburg.
Hafen ist eben Weltöffnung, aber Weltöffnung ist teilweise eben auch Weltausbeutung und Weltunterdrückung.
Ehrbare Kaufleute auf Raubzügen.
Wir haben schon sehr stark profitiert.
Wie Hamburg versucht, sich zu dekolonisieren.
Wir haben die größte Dichte von Kolonialdenkmälern in Deutschland. Und insofern haben wir genug hier.
Ein Feature von Andreas Beckmann.
Lippenbekenntnisse reichen nicht in diesem Prozess.
Hamburg baut im Grunde seinen Wohlstand und auch die Identität um diesen Hafen und um diese Funktion als Tor zur Welt auf. Und dieses Tor zur Welt ist ein Tor zur kolonialen Welt. Also das ist in Hamburg ganz evident.
Und doch sind die genauen Zusammenhänge noch kaum entschlüsselt. Dafür zu sorgen, ist die Aufgabe von Jürgen Zimmerer, Professor für Globalgeschichte an der Universität und Leiter der Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe. Kurz gesagt wollen er und seine Mitarbeiter herausfinden, in welchem Umfang Hamburg vom Kolonialismus profitiert hat und vielleicht immer noch profitiert.
Das ist schwer zu quantifizieren, weil es auch Sachen gibt, die bisher nicht erforscht sind. Zum Beispiel, welche Rolle spielt Hamburgerinnen und Hamburger, aber auch Hamburger Kapital etwa beim Versklavungshandel. Aber dass der Wohlstand Hamburgs zum nicht geringen Teil auf dieser kolonialen Globalisierung beruht, das kann man so feststellen.
Doch sobald man ins Detail geht, wird es unübersichtlich. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Hamburg zwei Kolonialgeschichten hat. Die eine ist mit dem Hafen verbunden und somit mit den deutschen Kolonien, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch in China und im Südpazifik. Die andere Hamburger Kolonialgeschichte handelt von Altona, das heute der westlichste Bezirk der Hansestadt ist, aber bis 1864 der zweitgrößte Hafen Dänemarks war. Dänemark war bis 1917 Kolonialmacht, hatte sich etwa die Jungferninseln in der Karibik gesichert und sich intensiv am Sklavenhandel beteiligt.
Begründete Vermutung besteht, dass eben Hamburger Geld in Altona investiert wurde und dann im Grunde dort auch im dänischen Kolonialreich und im dänischen Versklavungshandel eben Profite erwirtschaftet wurden. Also das macht die Hamburger Geschichte noch doppelt komplex.
Denn die beiden Stränge dieser Geschichte sind fast unentwirrbar miteinander verknotet.
Das sind wenige hundert Meter, die im Grunde Dänemark und Hamburg eigentlich trennen. Beide hatten Häfen, beide hatten Anteil an dem globalen Handel. Und es ist sehr schwer aufzudröseln, wo jetzt ein Schiff genau wegfuhr und unter welchen Regularien es eigentlich agierte. Und dann die Hamburgerinnen und Hamburger immer sagen, wir hatten uns nicht am Sklavenhandel beteiligt, das war in Hamburg verboten. Stellt sich die Frage, ob dann das Schiff halt 300 Meter weiter elbabwärts weggefahren ist und dann vielleicht unter dänischer Flagge segelte, wo plötzlich diese Beschränkungen nicht galten.
Wie bei anderen großen Verbrechen der Menschheitsgeschichte hat angeblich niemand etwas mitbekommen. Tatsächlich wussten und wissen die meisten Zeitgenossen ganz gut Bescheid.
Der Supercargo, mein Herr von Kate, sitzt rechnend in seiner Kajüte. Er kalkuliert, der Ladung betreibt und die probable Profite. 600 Sklaven tauschte ich ein, Spott wohl feil am Senegal-Fluss, das Fleisch ist hart.
Eisen vom besten Gusse. Ich hab zum Tausch Branntewein, Lastwärme und Stahlzeug gegeben. Gewinne daran 800%, bleibt nur die Hälfte am Leben.
Heinrich Heine schrieb sein Gedicht »Das Sklavenschiff« Mitte des 19. Jahrhunderts. Achim Reichel hat es gut 100 Jahre später vertont.
Im Durchschnitt starben täglich 2, doch heute starben 7. Ich lese die Leichen, werfen ins Meer, aber als Verlust sie abgeschrieben.
Annemarie Jokinen vom Arbeitskreis Hamburg Postkolonial führt heute in Altona Stadtrundgänge zu Orten, die auf den Kolonialismus verweisen. Sie startet jedes Mal an einem unscheinbaren Denkmal neben dem Rathaus. Es erinnert an Konrad Daniel von Blücher. Der war von 1808 bis 1845 Oberpräsident der Stadt und hat während der Belagerung durch Napoleon tausende Flüchtlinge aus Hamburg vor dem Hungertod bewahrt. Aber das Denkmal erzählt nichts davon, dass er auch ein erfolgreicher Kaufmann war und eine kleine Handelsflotte besaß. 7-mal wurden seine Schiffe auf hoher See, mit offenbar wertvoller Fracht, von Briten gekapert, berichtet Hanni-Marie Jokinen.
Er fuhr dann jedes Mal nach London, um seine Schiffe zurückzukriegen, konnte aber keine Dokumente vorzeigen, sodass zu vermuten ist, dass diese Schiffe auf sogenannter wilder Fahrt waren. Das heißt, dass es keine Logbücher und keine Schiffsdokumente gab. Das waren inoffizielle Fahrten.
Heißt das, dass möglicherweise auf diesen Fahrten auch Sklaven transportiert wurden?
Das wissen wir nicht. Denn Schiffe, wenn sie hier losfuhren, man konnte an ihnen nicht erkennen, dass sie für den Menschenhandel vorgesehen waren. Erst auf hoher See wurden zum Beispiel im Schiffsinneren Kabinen gebaut von einem Zimmerer. Und wenn die Schiffe zurückkamen aus der Karibik, dass sie dann, wenn die Schiffe zurückkamen, auch wieder die Vorrichtungen abgebaut wurden.
Selbst wenn Blücher persönlich kein Sklavenhändler gewesen sein sollte, profitierte seine Gemeinde im großen Stil von den Abgaben auf diese Geschäfte, von Steuern und Liegegebühren. Altona wurde vom König gefördert als Ausgangspunkt für Dänemarks transatlantischen Handel. Hier machten zum Beispiel immer wieder Schiffe des Grafen Heinrich Karl von Schimmelmann fest. Eines davon, benannt nach seinem Sohn Ernst, lief 1780 aus mit der ausdrücklichen Order Schimmelmanns, eine Partie Sklaven in Westafrika abzuholen, um sie in der Karibik zu verkaufen.
Als dieses Schiff dann zurückkam nach Altona, konnte Heinrich Karl von Schimmelmann zufrieden sein. Denn das Schiff brachte 800 Fass wertvollste Kolonialfracht zurück, Puderzucker und Kaffee. Der Reingewinn von dieser Fahrt war 75.000 Reichstaler.
Also Schimmelmann ist die zentrale Figur im dänischen Sklavenhandel, jedenfalls was das Gebiet des heutigen Hamburgs angeht.
Also man spricht von sogenannten System Schimmelmann. Und wenn ich das jetzt anhand von einem Beispiel Baumwolle erläutern darf, hier wurde in Altona Baumwolle gewebt von den Ärmsten der Armen und von Waisenkindern. Und das Tuch, also die Baumwolle, wurde dann in Altona auch gefärbt, speziell für den afrikanischen Markt, wurde nach Westafrika gebracht, dort gegen Menschen ausgetauscht. Und diese Menschen wurden dann über den Atlantik gebracht, nach den dänisch-karibischen Inseln oder eben auch nach Amerika, um dort eben auch auf Baumwollfeldern zu arbeiten.
Schimmelmann wurde so zu einem der reichsten Männer in Europa. Er besaß mehrere Baumwoll- und Zuckerplantagen in der Karibik mit über 1000 Sklaven, von denen er einige auch auf seine diversen Güter bei Hamburg und auf Jütland holte. Seine letzte Ruhestätte fand er im Familienmausoleum in Wandsbek. Er liegt also nicht auf dem historischen Friedhof an der Christianskirche in Altona, der zweiten Station auf Hanni-Marie Jokinens Stadtrundgang. Dort ist aber der Mann beerdigt, der zuständig war für sämtliche Transporte auf Schimmelmanns Schiffen, sein Kargadeur Anton Friedrich Gebauer. Der Herr Gebauer, der jetzt hier liegt, der war ja nicht der Chef, der war ja ein Angestellter sozusagen von Schimmelmann. Und trotzdem hat auch der groß profitiert?
Er hat sehr groß profitiert, das kann man zum Beispiel daran ablesen, dass hier um die Ecke am Philosophenweg eine große Villa für sich bauen ließ von dem Stararchitekten aus Dänemark, Hansen, der auch viele Elbvillen gebaut hat. Und das ist auch die Frage überhaupt, wenn man hier seinen Sonntagsspaziergang an der Elbe macht, in diesen großen herrschaftlichen Parks. Wenn ich da an diesen herrschaftlichen Villen auch vorbeigehe, dass ich mir auch Gedanken mache, wie viele versklavte Diener und Dienerinnen dort arbeiten mussten in diesen Häusern.
Hanni-Marie Jokinen wird auf ihrem Stadtrundgang begleitet von Joe Sam Essando, einem ghanaischen Künstler, der schon lange in Altona lebt. Wenn er die Villen an der Elbe sehe, dann denke er nicht nur an die Sklaven, die hier einst schufteten, er spüre ihre Aura, sagt er.
Die Tradition in Afrika ist, die Menschen sind nur gestorben, aber die sind immer noch da bei uns. Körper ist weg, aber Spiritual sind mit uns. Deswegen die Afrikaner oder die Ghana, wir haben immer, wenn etwas beten, wir beten auch für unsere Ahnen und Ahnen. Deswegen, solche Leute in diese Villa gehört zu unserer Ahnen und Ahnen. Deswegen, wenn wir beten für die alle.
Joe Sam Essando würde sich wünschen, dass die heutigen Besitzer dieser Elbvillen, die vielleicht sogar Erben von Sklavenhaltern sein könnten, sich für das Schicksal dieser Menschen interessierten. Die Menschen, die heute in diesen Villen leben, die ja wahrscheinlich auch größtenteils reiche Hamburger sind,
ja,
haben die eine Verantwortung jetzt gegenüber diesen Menschen, die als Spirituals, als Geister dort immer noch leben?
Ja, für uns, ja, aber die Menschen da, die versucht zuzumauern, zu sagen, ist nichts passiert. Wir waren ja die Reichen und mussten dann Sklaven haben oder irgendwie. Das heißt, aber für uns, wir glauben, dass solcher Villen irgendwann werden die Leute einfach, ja, werden nicht so glücklich da drin leben. Weil die dunklen Kapitel, die haben nicht so richtig behandelt. So.
Heißt das im Grunde genommen, der Kolonialismus lebt immer noch fort, auch hier in Hamburg?
Ja, sehr, sehr. Weil die Leute wollen nicht wahrhaben, dass es sogar hier in Altona etwas schlimmer passieren kann. Und die Leute würden sagen, nee, wir haben nichts mehr zu tun.
Hamburgs Hauptkirche, St. Michaelis, steht nicht weit von der alten Grenze zu Altona. Und auch sie hat mehr mit dem Kolonialismus zu tun, als die meisten Leute ahnen. Wenn die Gläubigen den Michel, wie er im Volksmund heißt, durch den Haupteingang zur Andacht betreten und zwischen den vier großen Pilastern zum Altar gehen, dann kommen sie an dunkel marmorierten Tafeln mit goldenen Lettern vorbei, die in die Säulen eingelassen sind. Sie erinnern an Hamburger Soldaten, die in verschiedenen Kriegen getötet wurden. Eine ist dem Andenken an Kolonialkrieger gewidmet, unter anderem jenen, die am Vernichtungsfeldzug gegen die Herero und Nama 1904 bis 1908 in Namibia beteiligt waren. Zehntausende Afrikaner kamen dabei ums Leben. Für Hauptpastor Alexander Röder ist vollkommen klar, was für eine Art von Krieg das damals war.
Es muss deutlich gesagt werden, dass aus unserer Sicht es ein Völkermord war, der dort passiert ist, dass das auch nicht zu rechtfertigen ist. Und trotzdem ist es ja Teil der Geschichte. Andererseits ist es aber auch etwas, aus dem wir lernen können, es anders zu machen. Und deshalb bin ich dafür, es zu belassen.
Selbst wenn er anderer Meinung wäre, wenn er den wiederholten Forderungen von Aktivisten nachgeben und die Tafel entfernen lassen wollte, Alexander Röder dürfte das gar nicht. Denn es gibt einen Beschluss des Hamburger Senats, wonach der Michel seit 1912 als nationaler Gedenkort gilt.
Hier steht jetzt, aus Hamburg starben für Kaiser und Reich in Afrika. Da steht dann zum Beispiel verschollen bei den Roten Bergen, aber auch gefallen im Gefecht bei Gorabis. Also wenn es denn nun ein Völkermord war, ist das gefallen im Gefecht die korrekte Beschreibung?
Bin ich ein Richter über Menschen, die vor 100 Jahren gelebt haben und ihre Sprache benutzt haben? Natürlich ist dieser Mensch gefallen, das war ein Kriegszustand.
Hier steht jetzt Ehre Ihrem Andenken. Das heißt also, es wird nicht nur Ihrer gedacht, Sie werden auch geehrt. Wenn Sie an einem Völkermord beteiligt waren, kann man Sie dann heute noch ehren?
Nein, das ist nicht unsere Auffassung. Das ist nach unserer Auffassung, um es mal theologisch zu sagen, Sünde. Wir würden das heute nicht mehr so sagen, Ehre Ihrem Andenken. Natürlich nicht. Aber aus der damaligen Zeit heraus war das so.
Fast 100 Jahre hing diese Gedenktafel, ohne dass sie jemandem sonderlich aufgefallen wäre. Bis Louis-Henri Seuquois sie bemerkte. Er ist gläubiger Protestant. Er ist Professor für Erziehungswissenschaften an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Und er ist schwarz.
Ich war sehr negativ überrascht, festzustellen, dass es in einer Kirche so etwas gab. Mein Hauptargument war, eine Institution wie die Kirche kann nicht ernsthaft so eine belastete Gedenktafel dem Wortsinn in sich tragen. Ich habe ihm gesagt, das ist verletzend für viele hier und sie müssen was tun. Quasi als Behüter der gesellschaftlichen Ethik und auch ein Ort der Heilung und der Versöhnung.
Nach jahrelangen Diskussionen hat die Gemeinde etwas getan. Ein Bild eines namibischen Künstlers wurde unterhalb der Tafel an die Säule angelehnt. Es zeigte Hereros, die im damaligen Deutsch-Südwestafrika in Ketten gelegt zu Straßenbauarbeiten gezwungen worden waren.
Und dieses Bild ist gründlich missverstanden worden. Wir haben Schreiben bekommen, Mails bekommen, Anrufe bekommen, wie wir es wagen könnten, afrikanische Menschen in Ketten in unserer Kirche auszustellen. Das sei entwürdigend.
Irgendwann hat die Gemeinde das Bild wieder weggenommen und stattdessen einen Flyer gedruckt. Darin ist von einem brutalen Vernichtungskrieg gegen die einheimische Bevölkerung die Rede, der von der Bundesrepublik heute als Völkermord anerkannt werde. Der Flyer liegt neben vielen anderen Papieren am Haupteingang aus. Louis-Henri Seuquois findet, es müsse eine Änderung oder eine Bewertung unmittelbar an der Gedenktafel angebracht werden, damit die Besucher sie auch wahrnehmen. Beim Hauptpastor stößt er damit auf Ablehnung, weil das den Denkmalschutz verletze. Eine unbefriedigende Antwort für Louis-Henri Seuquois.
Darum geht es. Es geht um Denkmalschutz gegen Ethik. Es ist Bürokratie gegen Ethik. Er darf das nicht. Unsere Vorstellung, worum es in dieser Sache insgesamt geht, ist weit voneinander. Ja? Für Sie sind das bürokratische Prozesse, die man so nach Vorschriften abwickelt. Wir sagen, es geht hier um eine Art von Frieden, wie wollen wir friedlich miteinander leben.
Für Louis-Henri Seuquois bestätigt das ein Muster, das er häufig erlebe, wenn er eine moralisch fundierte Forderung vorbringe. Die Antwort sei oft eine formal begründete Ablehnung. Die Regeln seien nun einmal so. Auf diese Weise lasse man seine Empörung einfach ins Leere laufen. So zeige die weiße Mehrheitsgesellschaft ihm, dem Schwarzen, dass er nicht gleichberechtigt mitsprechen dürfe.
Man ist ständig damit konfrontiert, dass man die falsche Hautfarbe hat, man die schlechte Herkunft hat und so weiter. Und zwar in grob wie subtil. Darum geht es.
Louis-Henri Seuquois will kein Opfer sein und er will schon gar keine Opferkonkurrenz, etwa zwischen Schwarzen und Juden. Er zweifelt nicht an der Singularität des Holocausts. Aber er erwartet, dass die deutsche Gesellschaft anerkennt, dass Kolonialismus und Sklaverei ähnlich einzigartige Verbrechen waren. Und dass die deutsche Gesellschaft auch dafür Verantwortung übernehmen müsse.
Heute haben Sie kaum eine Straßenname in Hamburg, die den Namen einer Nazi-Funktionär trägt. Ja? Es gibt keine Göringstraße, es gibt keine Hitlerstraße und niemand würde nicht mal zu der Idee kommen, sowas zu machen. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Aber wir kämpfen noch, dass Straßen mit Namen von Sklavenhändlern, von kolonialen Verbrechern, dass diese Straße irgendwie entweder umbenannt oder ergänzt wird. Dieser Prozess ist ziemlich zäh. Ich bin nicht immer der Meinung, dass man alles wegmachen muss, ja? Dass man diese Straßennamen einfach auslöschen muss. Wir können aber darüber diskutieren, den Umgang damit, nicht ob wir überhaupt damit umgehen sollen oder nicht. Und da stehen wir jetzt. Es darf nicht so bleiben.
Immer wieder wird Louis-Henri Seuquois wegen seiner Haltung beleidigt oder gar bedroht, in Mails und in Briefen. Von irgendwelchen Rechtsradikalen, die es nicht ertragen, dass sich ein schwarzer Hamburger in die Belange seiner Stadt einmischt. Davon lässt er sich nicht einschüchtern. aber ihn verletzt eine Haltung wie die des Hauptpastors, der ihm zwar Verständnis signalisiert, aber auch, dass das Thema für ihn nicht unbedingt eine Herzensangelegenheit ist.
Es ist nicht so von Interesse. Man muss das auch mal wahrnehmen, weil das nicht der Grund ist, warum Menschen hierher in den Michel kommen. Ich sage mal so, es ist ein Problem, ein wirkliches Problem, und es hat etwas zu tun mit der Kolonialgeschichte unserer Stadt und unseres Landes, aber es ist kein Problem der Besucher von St. Michaelis.
Es hat einmal einen Moment gegeben, wo sich die Nachfahren von Opfern des deutschen Kolonialismus emotional angenommen gefühlt haben. Im August 2004 war das, als sich der Beginn des Vernichtungsfeldzugs gegen die Herero zum 100. Mal jährte und die damalige Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Heidemarie Wieczorek-Zeul, um Vergebung bat. Auf Englisch, in Anlehnung an die Wortwahl des Vater Unser.
I ask you to forgive us our trespasses and our guilt.
So bewegt die Ministerin auch war, sie vermied ein juristisch verbindliches Schuldeingeständnis. Denn die Herero klagen heute vor internationalen Gerichten gegen die Bundesrepublik auf Entschädigungszahlungen. Sie wissen, dass in Deutschland einige Leute an Kolonialismus und Völkermord sehr gut verdient haben. Vor allem Hamburger Kaufleute. Und unter denen besonders einer.
Weil der Firmeninhaber Adolf Woermann eben eine herausragende, auch politische Rolle gespielt hat beim Erwerb der Kolonien und die Woermann-Linie als Reederei eben eigentlich auch die infrastrukturelle Verbindung zwischen den deutschen Kolonien und dem Deutschen Reich darstellte.
Kim Sebastian Totzi von der Forschungsstelle Hamburgs Postkoloniales Erbe hat die Geschichte der Firma Woermann umfassend untersucht. Sie existiert noch immer, auch wenn sie heute ein fast unscheinbares mittelständisches Unternehmen ist. Und sie residiert auch noch immer im Afrika-Haus im denkmalgeschützten Kontorhausviertel. Im Eingangsportal steht die Statue eines afrikanischen Kriegers mit Schild und Speer. Das Tor zum Hinterhaus rahmen zwei lebensgroße gusseiserne Elefanten ein. Als erster Wissenschaftler durfte Kim Sebastian Totzi das Firmenarchiv einsehen, das dort eingelagert ist. Aber vom Nachlass der Familie hat nicht viel die Bombennächte des Zweiten Weltkriegs überdauert. Doch auch aus der schmalen Überlieferung lässt sich ersehen, wie das Firmenimperium vom Handelshaus C. Woermann bis zur Reederei Woermann-Linie am Kolonialismus verdient hat und auch am Völkermord in Deutsch-Südwestafrika.
Die Woermann-Linie hat über 14.000 Soldaten, Offiziere, Sanitätspersonen und so weiter vom Deutschen Reich nach Deutsch-Südwestafrika transportiert, und hinzu kamen tausende Pferde, unfassbar viel Munition und Waffen und Verpflegung, Konserven und so weiter. Also alles, was man, oder ein großer Teil dessen, was man im Krieg halt benötigte, wurde dann über die Woermann-Linie verschifft.
Ihre beste Zeit erlebte die Woermann-Dynastie zwischen der deutschen Reichsgründung 1871 und der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Firmengründer Karl Woermann entstammte einer Bielefelder Leinenfabrikantenfamilie. Mit seinem Hamburger Kaufmannshaus profitierte er vom globalen Freihandel, den die Großmacht Großbritannien garantierte. Sein Sohn Adolf expandierte dann immer mehr im Überseehandel und trieb auch den Einstieg Deutschlands in den Kolonialismus entscheidend voran.
Adolf Woermann, der dann später auch Präses der Handelskammer geworden ist, hat eben eine Denkschrift entwickelt, die die Grundlage unter anderem für die Annexion Togos und Kameruns wurde. Im Juli 1883 wurde sie eben im Namen der Handelskammer veröffentlicht und an das Reich übersandt. Und diese Denkschrift gab dann Bismarck ganz konkrete und klare Ziele der kolonialen Expansionsbestrebungen, die im Deutschen Reich existierten.
Die deutsche Kolonialbewegung wurde anfangs vor allem von frommen und bildungsbürgerlichen Schwärmern getragen, die glaubten, auf der Südhalbkugel eine Missions- und Zivilisationsaufgabe erfüllen zu sollen. Kaufleute leiteten diesen Impetus in eine Richtung, die ihnen wirtschaftliche Vorteile garantierte. Vor allem in Form billiger Rohstoffe und Arbeitskräfte einerseits und neuer Absatzmärkte andererseits. Sie sicherten sich Konzessionen, um ganze Länder wie Kamerun im Auftrag des Reichs erschließen und ausbeuten zu können. Adolf Woermann war ihr politischer Vordenker. Er saß zeitweise im Reichstag und fast ein Vierteljahrhundert lang in der Hamburger Bürgerschaft, so wie andere Kolonialhändler auch. Verteilt auf alle Fraktionen außer der Sozialdemokratie bildeten sie eine heimliche Mehrheit und konnten die Stadt nach ihren Vorstellungen umgestalten. Ihr größter Coup war die Errichtung der Speicherstadt, die heute als Weltkulturerbe gilt.
Tatsächlich ist der Bau der Speicherstadt eine Rieseninvestition, hat aber auch dazu geführt, dass tausende Menschen, die dort vorher gelebt haben, vertrieben wurden. Das waren vor allem nicht so wohlhabende Hamburger und HamburgerInnen, Familien, Arbeiter und Arbeiterinnen, die dem großen infrastrukturellen Neubau der Speicherstadt weichen mussten.
Der Einfluss der Kaufmannsfamilien ist in Hamburg auch architektonisch manifestiert. Der Sitz ihrer Handelskammer steht Rücken an Rücken zum Rathaus. Über die sogenannte Seufzerbrücke haben sie einen direkten und exklusiven Zugang zur Politik. Heute wird der als Besprechungsraum genutzt, aber früher huschten sie dort hindurch, um ihren Anliegen Nachdruck zu verleihen. Sie konnten die Senatoren und Abgeordneten aber auch regelmäßig überzeugen, wie sehr sie sich um die Stadt verdient gemacht hatten. Durch den Aufbau von naturkundlichen und kulturellen Sammlungen oder in Form von sozialen Wohltaten. Deshalb stellen die reichen Unternehmen seit jeher nicht nur ihre gediegenen Firmenzentralen zur Schau, sondern auch ihr philanthropisches und soziales Engagement, erzählt Kim Sebastian Tozzi.
Wir stehen hier vor dem Leishof, dem Sitz des Familienunternehmens Leis, das als Reederei auch eine wichtige Rolle im Südamerika-Handel spielte, vor allem im Salpeterhandel. Und eben durch sehr schnelle Segelschiffe, die transkontinentale Passage gemacht haben, die sogenannten Flying P-Liner, berühmt geworden ist. Und was aber weniger bekannt ist, ist, dass die Firma Leis eben vor allem über die Afrikanische Fruchtkompanie auch in Kamerun Plantagen betrieben hat.
Unabhängig davon ist Leis ja auch ein wichtiger Sponsor heute im Hamburger Kulturleben. Die Musikhalle ist nach dieser Firma benannt. Ist das was ganz Neues oder haben Sie das auch schon zu Zeiten gemacht, als Sie im Afrika- und im Kolonialhandel aktiv waren?
Im Grunde genommen waren alle erfolgreichen Kaufleute im Sinne einer moralischen Ökonomie halt auch darauf oder setzen darauf, soziales und symbolisches Kapital dadurch zu erwerben, indem sie eben philanthropische Schenkungen machten.
Das heißt also, auch in der Form hat dann indirekt der Kolonialhandel sozialen Kitt in Hamburg als Stadt geschaffen?
Unter anderem, ja, das kann man so sagen, ja.
Die ganze Stadt hat mitprofitiert. Zahlreiche Hamburger Museen haben Ankäufe oder Schenkungen in ihren Depots, die sie einst von Kolonialhändlern oder Reedern bzw. aus deren Nachlass erhalten haben. Die Gummi- und Schmierölfabrikanten, die in Hamburg-Harburg den Kautschuk und das Palmöl aus den Kolonien weiterverarbeiteten, waren Pioniere auf dem Gebiet der betrieblichen Altersvorsorge und Krankenversicherung. Dass Hamburg heute eine der reichsten Städte in der EU ist, mit vielen gut verdienenden Unternehmen, die auskömmliche Löhne zahlen, ist auch eine Fortsetzung der Tradition, die jene ehrbaren Kaufleute begründeten, die sich an den Kolonien bereicherten. Ein Wort der Reue oder des Bedauerns findet sich nirgends, eher so etwas wie verschämter Stolz. An ganz besonderen Tagen zeigen gut betuchte und weniger betuchte Hanseaten auch gern mal öffentlich ihre Begeisterung für diese Tradition. Dann feiern sie gemeinsam ihre Stadt und geben sich auch mal so richtig einer Hafennostalgie hin.
Ich hab Molen Hamburger Fährmaster sehen.
To my Hode, to my Hode.
Die Masten so schief, was den Schipper sehen bin.
To my Hode, Hode.
Eine Viermastbar gab es lange nicht zu sehen in Hamburg. Die Zeit der legendären Flying P-Liner schien für immer vorbei. Doch ausgerechnet im Corona-Sommer, als die Stadt auf ihren beliebten Hafengeburtstag verzichten musste, kam einer dieser Großsegler die Elbe hinauf. Die Peking. Sie war vorher jahrelang auf einer Werft in Wewelsfleth restauriert worden.
Hamburg heute.
Wie wird die Peking denn in Hamburg begrüßt?
Hier sind wirklich sehr viele Menschen unterwegs. In Wedel zum Beispiel an der Schiffsbegrüßungsanlage war es wirklich sehr, sehr voll. Am Strand von Blankenese haben Besucher ein Feuerwerk steigen lassen zur Begrüßung. Aber auch auf dem Wasser sind unzählige Boote unterwegs, alle in einem Konvoi hinter der Peking eingereiht. Und vorneweg spritzt ein Löschboot der Hamburger Feuerwehr eine Fontäne in den Himmel. Manchmal ist dann auch ein Regenbogen zu sehen. Jetzt gerade kommt zum Beispiel wieder die Sonne raus.
Ja, das war schon etwas, wo man deutlich in Hamburg gemerkt hat, dass da eine sehr besondere Emotionalität hintersteckt.
Auch Kultursenator Carsten Broster hat auf einem der Begleitboote mitgefeiert. An so einem Tag dürfe man sich auch mal ganz unbefangen freuen, findet er. Selbst wenn die Peking einst im Kolonialhandel unterwegs war und Salpeter transportiert hat. Der Rohstoff wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland sowohl in der Düngemittel- wie in der Waffenproduktion eingesetzt und dafür unter unmenschlichen Bedingungen in Chile abgebaut. Auch daran soll das Schiff in Zukunft erinnern.
Das ist natürlich zeitgleich als eines der Leitobjekte des künftigen Deutschen Hafenmuseums, in dem es ja maßgeblich dann auch um die verschiedenen Facetten der Strukturierung und der sozialen und ökonomischen Konsequenzen von Welthandel gehen wird. Es ist ja nicht nur Hafenromantik, die da erzählt wird. Sicherlich auch ein Objekt, an dem man so etwas auch erlebt und erfahrbar machen kann.
Das Hafenmuseum wird schon seit Jahren geplant und soll Ende der 20er Jahre eröffnen. Die ersten Konzepte klangen schon sehr nach Seefahrerromantik. Aber die werden noch einmal gründlich weiterentwickelt, verspricht Senator Broster.
Was klar ist, ist, entlang eines Hafens erzähle ich die Geschichte des Kolonialismus. Und es wird eine der entscheidenden Facetten dieses Hauses sein, auch diese Dimension zu erzählen.
Selbst bei denen, die die Rolle des Senats bei der Dekolonisierung kritisch sehen, genießt Carsten Broster einen Vertrauensvorschuss. Denn seit er 2017 sein Amt antrat, kam Bewegung in die Museumslandschaft. Das ehemalige Völkerkundemuseum heißt jetzt Museum am Roten Baum – Kulturen und Künste der Welt. Das Museum der Arbeit zeigt anhand von Konsumgegenständen wie Kämmen, Christbaumkerzen oder Margarine Kolonialgeschichte. Auch im Altonaer Museum und im Museum für Hamburgische Geschichte kommt dieser Gesichtspunkt nun häufiger vor. Unabhängig davon verwahren alle Häuser immer noch zahlreiche Objekte, von denen nicht klar ist, ob sie sie früher oder später wohl restituieren müssen. Auch dieses Thema will Carsten Broster vorantreiben.
Da sind wir mittendrin und ich vermute, das wird eine Aufgabe sein, die zu denen gehört, die niemals fertig sein werden. Sondern das Entscheidende ist überhaupt erstmal, dass wir über diese Debatte über unsere Vergangenheit ein Bewusstsein für die bis heute in unserer Gesellschaft fortwirkenden Mechanismen, die aus dieser Zeit stammen, haben. Und das wird immer weitergehen.
An manchen Ecken in Hamburg hat die Debatte noch kaum angefangen. Etwa in der Hafen City, dem größten Stadtentwicklungsprojekt seit dem Bau der Speicherstadt. Tausende neuer Büros und Wohnungen entstehen hier auf alten Kaianlagen. Täglich werden dabei koloniale Spuren beseitigt. Aber nicht von radikalisierten Denkmalstürmern, sondern von Bauarbeitern. Im Auftrag von Stadtplanern und Investoren, kritisiert Kim Sebastian Tozzi.
Was ist das jetzt hier für ein Ort, an den Sie mich geführt haben?
Ja, wir stehen jetzt am ehemaligen Petersenkai. Wir stehen im Barkenpark, im Barkenhafen. Und an diesem Petersenkai war eigentlich seit 1903 die Lagerschuppen durch die Woermannlinie gemietet. Und es waren riesige Lagerhallen, wo der Großteil des Umschlags des Afrikahandels stattfand.
Wir haben hier auch eine historische Tafel. Da wird auch mal das Jahr 1887 erwähnt. Und ansonsten aber klingt das hier so, als sei die Bedeutung dieses Platzes eigentlich erst beginnend in den 1960er Jahren mit der Containerschifffahrt.
Man muss halt schon sagen, dass interessant ist, was hier für eine Leerstelle in der Darstellung entsteht, nämlich dass dieser Ort eigentlich eine herausragende Bedeutung in der Geschichte hat, weil von hier aus die Truppen der deutschen Schutztruppen in den Kolonialkrieg in Deutsch-Südwestafrika aufgebrochen sind und letztlich eben von hier aus auch eine physische Verbindung zum Völkermord im damaligen Deutsch-Südwestafrika existiert.
Den früheren Petersenkai ziert heute ein Grünstreifen. Rund um das Hafenbecken werden gut 3000 neue Wohnungen errichtet.
Das heißt dann, die Leute gucken eigentlich auf einen kolonialen Schauplatz, wenn sie da irgendwann mal wohnen, aber werden nie was darüber erfahren.
Das steht in der derzeitigen Planung zu befürchten, ja.
Nun hat ja Hamburg eigentlich beschlossen, seine koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten. Und wenn man hier sowieso alles neu schafft, warum fängt man nicht gerade hier damit an?
Ja, also das frage ich mich auch.
In der Hafencity gibt es die Magellan-Terrassen, einen Vasco da Gama-Platz und das Kolumbus-Haus, ohne dass die Rolle ihrer Namensgeber in irgendeiner Weise kommentiert würde. Schließlich waren die Kontinente, deren Entdeckung diesen Seefahrern zugeschrieben wird, schon vorher von anderen Menschen entdeckt worden, die dort lebten und nun kolonisiert wurden, nachdem Europäer einen Seeweg zu ihnen gefunden hatten. Doch die ungetrübte Bewunderung für Pioniere der Seefahrt passt ins Stadtbild. Hamburg hat bis heute nicht eine einzige Straße umbenannt, die nach einem Kolonialisten oder einem kolonialen Ereignis heißt. Anläufe von Aktivisten gab es. Ganz oben auf der Liste stand Schimmelmann. Die Straße, die den größten Hamburger Sklavenhalter ehrt, zieht sich kilometerweit durch seine Heimat, das früher dänische Wandsbek. Als Hanni-Marie Jokinen diese vielbefahrene Ausfallstraße erreicht, erzählt sie, dass es in der Gegend noch mehr Straßen mit bemerkenswerter Geschichte gibt.
Es gibt die Wismannstraße, den Dominikweg, die Schimmelmann-Allee und den Schimmelmann-Stieg. Es sind zwei Kolonialkrieger und ein transatlantischer Menschenhändler. Und die sind in einer Ecke, wo früher die Straßen nach NS-Größen benannt waren. Und nach dem Krieg hat man gedacht, na ja, gut, dann nehmen wir die Nazi-Namen runter. Und die neuen Namen waren dann die Kolonisten und die Sklavenhändler. Das ist eine sehr skurrile Geschichte, die so, wie ich das kenne, gibt es in keiner anderen Stadt.
Die meisten dieser Straßen liegen im Wandsbeker Ortsteil Jenfeld. Und der hat noch eine weitere Besonderheit zu bieten, die es so in Deutschland kaum ein zweites Mal geben dürfte. Eine öffentliche Grünanlage auf öffentlichem Grund, die aber nicht öffentlich zugänglich ist, sondern umzäunt und verschlossen.
Ich habe hier einen Schlüssel und dann gucken wir uns das mal an.
Tansania Park heißt diese Anlage, wenn auch nur inoffiziell. Am Rande einer Wiese stehen mehrere Skulpturen, die ursprünglich aus der Lettow-Vorbeck-Kaserne stammen. Sie befand sich gleich um die Ecke, bis die Bundeswehr sie 1999 aufgegeben hat.
Wir stehen jetzt hier vor zwei Reliefs, die eine Beschriftung haben. Unten, ich kann das gar nicht richtig lesen, was steht denn da?
Das heißt offiziell Deutsch-Ostafrika-Kriegerdenkmal von 1914 bis 1918. Wir sehen hier zwei überlebensgroße Reliefs. Auf dem einen ist ein deutscher Unteroffizier, der führt eine Truppe von afrikanischen Soldaten, Askari, und er schaut nach hinten. Und das ist gebaut worden in der NS-Zeit als eine kolonial-apologetische Darstellung nach dem Motto: Wir bekommen unsere Kolonien wieder zurück.
Die Nationalsozialisten wollten ganz bewusst an den deutschen Kolonialismus anschließen. Auch wenn die Räume, die sie zu besetzen trachteten, nicht auf der Südhalbkugel lagen, sondern vor allem in Osteuropa. Das Vorbild deutscher Eroberer war allemal nützlich für ihre Propaganda. Und so nannten sie die Kaserne in Jenfeld nicht nur nach dem deutschen General Paul von Lettow-Vorbeck, der im Ersten Weltkrieg in Deutsch-Ostafrika für die Strategie der verbrannten Erde verantwortlich war. Für einen Fahnenappell, den sie zwei Jahre vor ihrem Überfall auf Polen veranstalteten, kutschierten sie den rüstigen Pensionär sogar nach Hamburg.
Kameraden, Tradition ist etwas, das tief in das Soldatenleben eingreift. Und diesen soldatischen Geist, den wollen wir euch hiermit als eine Quelle soldatischer Kraft übereignen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und der westdeutschen Wiederbewaffnung betrieb die Bundeswehr vor den Stelen und Reliefs, die ein Freund Lettow-Vorbecks geschaffen hatte, ihre Traditionspflege, bis die Soldaten 1999 endgültig abzogen. Später brachte ein privater Traditionsverein die Skulpturen dorthin, wo sie jetzt stehen.
Was ist das für eine Lösung? Ein Park, der verschlossen ist und Reliefs, die einerseits gezeigt werden und andererseits niemand sehen soll?
Das ist ja die Problematik hier. Also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel so Stahlkästen zu bauen tatsächlich, wo dann auf der Oberfläche eine widerständige Geschichte erzählt wird. Und dass es eine Lösung gibt von Öffnen von zum Beispiel Kästen und dann zeigen und dann wieder zumachen. Und diese Kästen würden zum Beispiel auch eine Fläche anbieten, wo man ganz andere Botschaften anbringen könnte. Zum Beispiel die Kämpfer und Kämpferinnen im antikolonialen Widerstand damals vorzustellen oder Gedichte vom Widerstand auch von damals.
Während die Skulpturen so verpackt, ließe sich vielleicht ein Spuk beenden, auf den hier gelegentlich Indizien hinweisen. Hanni-Marie Jokinen hat im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mal wieder Überreste von verwelkten Kränzen an den Stelen gefunden oder große Blumenvasen. Sie hat das auf Fotos festgehalten.
Es gibt in Hamburg Vereine, die bis heute noch an das Kolonialreich in einem positiven Sinne erinnern.
Es gibt die nicht nur in Hamburg, sondern auch bundesweit. Und die reisen hier tatsächlich an und machen ihre Rituale hier. Und es gibt noch zum Beispiel auch andere Kolonialdenkmäler wie in Bad Lauterberg, das Wismann-Denkmal, wo sie sich auch jährlich treffen und Grenzen niederlegen.
Ob so etwas in Hamburg immer noch weitergeht, weiß Hanni-Marie Jokinen nicht. Unabhängig davon meint sie aber, schon aus Respekt vor den Opfern und ihren Nachkommen könne man solche Denkmäler nicht einfach so stehen lassen. Sie möchte kreativ mit ihnen umgehen. Schon vor einigen Jahren hat sie vorgeschlagen, alle über die ganze Stadt verteilten Kolonialdenkmäler an einem zentralen Gedenkort zusammenzuführen.
Die Idee war, alle diese mehr oder weniger beschädigten Kolonialdenkmäler an einem Ort zu versammeln. Irgendwie ähnlich wie dieser Zobopark in Budapest, wo die sozialistischen Denkmäler stehen und einander grüßen. Alleine dadurch entsteht eine gewisse surreale Situation. Und dann aber würde ich einen Schritt weitergehen und sagen, wir sollten dann Kunstschaffende aus afrikanischen Ländern einladen und auch hiesige Kunstschaffende. Sie sollen zusammenarbeiten, denn es ist eine gemeinsame Geschichte. Und dass sie dann diese Denkmäler immer wieder verändern, bis sie sich zu ihren eigenen Gegendenkmälern entwickeln. Ich fände es schade, wenn man sie ganz wegschafft.
Oberhalb der Landungsbrücken auf der Anhöhe des alten Elbparks könnte Platz sein für einen solchen Skulpturenpark. Denn hier steht schon seit über 100 Jahren unverrückbar Hamburgs größtes Kolonialdenkmal. Bismarck, 34 Meter groß, auf sein Schwert gestützt. Der Reichseiniger, der Kulturkämpfer, der Erfinder von Sozialgesetzgebung und Sozialistengesetzen, der eiserne Kanzler, der den deutschen Kolonialismus begründete und der 1884-85 in Berlin der sogenannten Kongo-Konferenz vorsaß, in der die europäischen Mächte Afrika unter sich aufteilten. 1906 hat die Stadt sein Denkmal eingeweiht. Die Kolonialkaufleute hatten es weitgehend finanziert. Im Laufe der Jahrzehnte bildeten sich Risse im Fundament. Bismarck drohte, vom Sockel zu kippen. Die Entscheidung für eine Sanierung fiel 2014, fast zeitgleich mit dem Beschluss, die Stadt Hamburg solle sich dekolonisieren. Ohne dass der Verwaltung aufgefallen wäre, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte oder vielleicht sogar ein Widerspruch. Jetzt muss sich Kultursenator Carsten Broster etwas einfallen lassen.
Diese koloniale Dimension, die wahrscheinlich zu Beginn der Diskussion darüber, dass man ihn sanieren muss, weil er nicht mehr standsicher war, nicht im Vordergrund gestanden hat, ist dann durch sagen zivilgesellschaftliche Interventionen auf die Agenda gesetzt worden. Und wir gucken jetzt, was wir miteinander hinbekommen können.
Ansätze gibt es schon. Ein Künstlerkollektiv hat 2015 im Rahmen des Hamburger Architektursommers mal eine Steinbock-Skulptur auf dem Kopf platziert. Die Künstlergruppe Projektion Bismarck hat kürzlich mit hochauflösender Lichttechnik Denksprüche auf den riesigen Rumpf des Monuments projiziert. Der Kultursenator hat nun einen Diskussionskreis aus Experten und Aktivistinnen ins Leben gerufen, der weitere Vorschläge entwickeln soll. Entscheiden wird am Ende ein Wettbewerb.
Für mich steht fest, wenn wir ein solches Zeugnis in der Stadt haben, dann müssen wir es so einbetten, dass niemand dort einfach vorbeigeht, ohne die Kompliziertheit dieses historischen Vorgangs an dieser Stelle auch wahrnehmen zu können.
Carsten Broster hat runde Tische und Beiräte zu verschiedenen Themen gegründet. Im Staatsarchiv hat er eine Stabsstelle geschaffen, die über Straßennamen nachdenkt. Mit einem Rahmenkonzept will er alle Behörden der Stadt in eine Politik zur Dekolonisierung einbinden. Der Kultursenator setzt auf einen möglichst diskursiven Politikstil, der ein nachhaltiges Umdenken bewirken soll.
Ich glaube, es geht darum, dass wir uns bewusst machen, wo sind koloniale Spuren in unserer Stadt. Und dann geht es aus meiner Sicht nicht in erster Linie darum, diese Spuren zu tilgen, sondern sich aus der jetzigen Situation zu solchen Spuren zu verhalten.
Zu Bismarck verhält sich die Stadt erstmal so, dass sie ihn beschützt. Die Baustelle ist mit einer meterhohen Holzwand gesichert, obendrauf NATO-Draht. Ein großes Schild weist das Bezirksamt Mitte als Bauherrn aus. Es ist mit 5 dunkelroten Farbklecksen bedeckt. An den unteren Rand, der für Menschen gerade noch erreichbar ist, hat jemand gesprüht »Black Lives Matter«. Eine Initiative fordert, Bismarck zu enthaupten. Das erinnert an einen schon historischen Präzedenzfall. Den Sturz einer Statue, die jahrzehntelang am Hauptgebäude der Universität stand, zu Ehren von Hermann von Wissmann, dem ersten Gouverneur von Deutsch-Ostafrika. Dazu muss man wissen, dass die Hamburger Universität bis 1919 ein Kolonialinstitut war, das Beamte und Kaufleute auf ihren Einsatz in Übersee vorbereiten sollte. Mit dieser Tradition wollte die Studentenbewegung der späten 60er Jahre dann endgültig brechen. Ein Team des NDR-Fernsehens war damals vor Ort, berichtet Kim Sebastian Tozzi.
Man hatte dann ein Happening sozusagen inszeniert.
Wir halten jetzt eine Rede zur Entweihung eines Denkmals.
Es wurden Gedichte verlesen, jemand machte Seifenblasen.
Jede Seifenblase ein Kolonialist, jede zerplatzte Seifenblase ein zerplatzter Kolonialist.
Und innerhalb dieser Aktion kletterte jemand auf die Statue, legte ein Seil um die Statue und man fing sozusagen an, daran zu ziehen.
Der Eskalation der Amerikaner in Vietnam wird die Eskalation der Denkmalstürze in Deutschland folgen.
Aber es gab sofort eine Intervention der Polizei, die Leute wurden abgeführt und später wurden sie auch angeklagt wegen Landfriedensbruchs. Insgesamt wurde die Statue, glaube ich, 4-mal versucht zu stürzen. Man hat versucht, sie abzusägen. Sie wurde dann gestürzt, wieder aufgestellt. Und im November 1968 gab es dann einen finalen Sturz dieses Denkmals. Und dann hat die Uni irgendwann sich dazu entschieden, das Denkmal nicht wieder aufzustellen. Und seitdem wird es eben in der Sternwarte in Bergedorf eingelagert.
Heute werden in Hamburg zwar keine Denkmäler gestürzt, aber regelmäßig mit Farbbeuteln beworfen. Josem Esando, der ghanaische Künstler aus Altona, lächelt verschmitzt, wenn er auf das Ringen der weißen Mehrheitsgesellschaft mit ihren kolonialen Relikten blickt. Er pflegt einen ganz eigenen Umgang mit solchen Orten. Mit einem Ritus aus seiner Heimat. Mit dem kann er jeden Ort reinigen. Selbst den historischen Friedhof an der Christianskirche in Altona, wo lauter Kolonialisten liegen.
Asasia, Hamburg, Insa oder Hamburg, Otzin, Kobo, Insa oder Bibiamifibaha, Ghana, Asasado.
In seiner Muttersprache Fanti rezitiert Josem Esando einen rituellen Text, den Weiße vielleicht als Gebet interpretieren würden. Er öffnet eine Flasche Wasser, streckt den rechten Arm nach oben und träufelt das Wasser aus gut 2 Metern Höhe auf den Boden. Das Wasser soll den Himmel, wo die Götter wohnen, mit der Erde verbinden, auf der die Menschen leben.
Haben Sie jetzt mit diesem Ritual sozusagen diesen Ort gereinigt von einer Sünde?
Sünde ist so, dass es an diesem Ritual die Menschen, die Sklaven schlecht behandelt haben, Individuen, die verändern sich und sagen, wir haben etwas Böses getan oder falsch gehandelt haben, wir sollen ihre Meinung ändern oder werden auch bestraft. So wird er gesagt. Entweder in der Yamano oder werden bestraft.
Und ist so ein Ritual dann auch ein Teil eines Prozesses, Hamburg zu dekolonisieren für Sie?
Ja.
Und ist das jetzt für Sie, wenn Sie das vor mir als weißen Menschen machen, haben Sie das Gefühl, es ist eine Show, ich benutze Sie, oder ist es für Sie ein Dialog?
Ist ein Dialog, das ist, ist ein Teil dieses Rituals, das ist jetzt, Sie sind eine davon, dass es uns Augen aufmacht gegen die Bösen. So.
Dieses Ritual ist für Josem Essando auch ein symbolischer Akt, um anzuknüpfen an Traditionen des antikolonialen Widerstands, den es zu jeder Zeit gegeben hat, auch in Hamburg.
Hat Hamburg denn Räume, die an den antikolonialen Widerstand erinnern?
Nein, sowas gibt es nicht hier in Hamburg.
Würden Sie sich denn wünschen, dass es sowas geben könnte?
Ja, aber wie? Gerne.
Geeignete Orte gäbe es. Der Arbeitskreis Hamburg Postkolonial hat einige ausfindig gemacht. Zum Beispiel das Haus am Dammtorwall 115. Dort unterhielt ein afrikanischer Hilfsverein einen Treffpunkt für diejenigen, die etwa im Ersten Weltkrieg oder in der Weltwirtschaftskrise ihren Job verloren hatten und keine Unterstützung bekamen. Es war eine Mischung aus Selbsthilfegruppe und politischem Debattierclub. Oder die Rote Sodstraße 5 auf St. Pauli. Buchstäblich hinter dem Rücken von Bismarck, dem 34-Meter-Koloss, gab es das Hafenbüro, einer Gruppe, die sich Negro Workers nannte. Mit Unterstützung deutscher Kommunisten veranstalteten hier Hafenarbeiter und Seeleute in den 20er Jahren eine internationale Konferenz mit Teilnehmern aus 22 Ländern. An all das erinnert nichts mehr im öffentlichen Raum. Dabei wächst das Interesse der Bevölkerung, berichtet Jürgen Zimmerer. Lange Zeit nahmen nur Aktivisten und akademische Kreise von der Arbeit seiner Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe Notiz. Das ändert sich mittlerweile.
Mein Eindruck ist, dass die Stadtgesellschaft sich sehr dafür interessiert, wenn wir Veranstaltungen anbieten. Wir hatten vor einiger Zeit eine Ringvorlesung zu Hamburgs kolonialem Erbe, die waren überlaufen. Dass das jetzt eine Frage ist, die Sie nicht durch eine Befragung in der Fußgängerzone beantworten können, das ist klar. Das sind aber diese gedächtnispolitischen Prozesse eigentlich nie. Ist es so, dass manche einfach sagen, interessiert mich nicht. Ich habe auch drängendere Probleme. Und wenn ich alleinerziehende Mutter bin oder Hartz-IV-Empfänger, habe ich de facto auch andere Probleme.
Doch das hält die Debatte nicht auf. Eher schon die Hinhaltetaktik manch etablierter Kreise, die früher im Kolonialgeschäft mitgemischt haben und bis heute gut vernetzt sind.
Hagenbeck, das ist auch eine zentrale Figur, auch für das Selbstverständnis Hamburgs, nämlich Hagenbecks Tierpark. Und er war eben auch involviert in sogenannte Menschenzoos, also im Völkerschauen, in dem Ausstellen von Menschen aus anderen Regionen. Und das ist natürlich ein zutiefst rassistischer Akt. Und eigentlich wollen wir seit Jahren mit Hagenbeck zusammenarbeiten. Und da kommen wir eigentlich nicht weiter. Und dann gab es einen Tagesthemenbericht, wo ich das eben auch erläutert habe. Und dann kriegt man schon mal böse Briefe oder E-Mails direkt von Hagenbecks.
Ob Hamburg es wirklich schafft, sich jemals umfassend zu dekolonisieren, wagt niemand zu prognostizieren. Auch Jürgen Zimmerer nicht.
Das Problem ist, dass wir mit der Entscheidung des Senats, das aufzuarbeiten, in eine Nische gedrängt wurde. Und man sagte, aber diese Nische wollen wir jetzt aufarbeiten. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Das war auch sehr avantgardistisch für Europa 2014. Aber mittlerweile muss man dieses Thema aus der Nische rausholen und sagen, es ist ein Querschnittsthema. Das heißt, bei allen Fragen der Stadtentwicklung muss das immer eigentlich mitgedacht werden. Und das wird es nicht.
Willkommen in Hamburg.
Hamburg ist ein Labor, wo wir in Deutschland drüber nachdenken sollten, über eine dekoloniale Welt und wie wir dorthin kommen.
Ehrbare Kaufleute auf Raubzügen. Wie Hamburg versucht, sich zu dekolonisieren.
Scheint so, dass Hamburg, die größte Teil von Hamburg, sind nicht bereit, die Wahrheit zu wissen.
Sie hörten ein Feature von Andreas Beckmann. Ton und Technik Ralf Perz. Redaktion Carsten Schröder.
Wenn Sie mich nach einer Vision fragen, dann die Vision, dass wir niemals damit fertig sein werden und dass wir das sogar als etwas Positives begreifen.
Produktion Deutschlandfunk 2020.
Es wird lang dauern, sehr lang.